Ich schließe jetzt den Bogen von der Medizin und Rheumatologie zur Kunst. Das ist meine Agenda, durch die ich sie durchführen möchte. Entzündlich-rheumatische Erkrankungen mit einem Fokus auf der RA, weil es hier einfach die meisten Studien gibt. Arthrose, FMS, Osteoporose und zum Schluss die Gicht- und Hyperurikämie, weil sie mir aufgrund meiner Funktion besonders am Herzen liegt. Und ich habe mich auch umgeschaut, es gibt im KHM einige Bilder und Objekte, die zum Thema passen, und die habe ich hier auch eingefügt mit freundlicher Genehmigung des Kunsthistorischen Museums und möchte hier also ein bisschen überleiten. Wir haben bei vielen chronischen Entzündungen das Thema der Silent Inflammation. Das ist nicht nur bei der rheumatoiden Arthritis so, beim entzündlichen Rheuma, sondern auch bei Asthma, bei kardiovaskulären Erkrankungen, Diabetes und Adipositas, so ein entzündlicher Zustand im Körper. Und dieser Zustand kann durch Umweltfaktoren und Ernährung beeinflusst werden. Unsere Möglichkeit ist jetzt die Gegensteuerung mit der Ernährung, und zwar hier mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren, sogenannten Polyunsaturated Fatty Acids. Und hier sollte man vor allem den Omega-3-Anteil forcieren. Unsere Ernährung ist in der westlichen Welt so aufgebaut, dass wir, wenn man sich das anschaut, einen zu hohen Omega-6-Anteil haben. Und sobald man hier den Omega-3-Anteil erhöht, wird dieses Verhältnis besser und günstiger, was diese Entzündung anlangt. Das führt dazu, dass Entzündungsmediatoren im Körper abnehmen und die Barrierefunktion des Darms verbessert wird. Eine sehr rezente Studie aus dem Februar hat sich mit der berühmten Mittelmeerdiät bei rheumatoider Arthritis beschäftigt, und die haben das gezeigt, was wir eh schon lange wissen, also sprich die Einnahme dieser Fettsäuren korreliert signifikant mit einem guten klinischen Zustand bei rheumatoider Arthritis und mit einem Trend zur Remission. Was diese Studie aber auch zeigen konnte, ist, dass obwohl wir den Patienten sagen, essen Sie Fisch, ernähren Sie sich wie ein Grieche, nehmen viel zu wenige unserer RA-Patienten, nämlich signifikant zu wenig, diese Fettsäuren zu sich. Das führte dazu, dass man ganz rezent, und das sind wirklich Studien aus dem letzten Monat, also das kriegen Sie wirklich sehr rezent präsentiert, dass man 60 aktive rheumatoide Arthritis-Patienten mit Fischölen behandelt hat. Man hat drei Gruppen gebildet. Die erste Gruppe hat Fischöl bekommen, die zweite Gruppe hat Fischöl und Nachtkerzenöl bekommen und die dritte Gruppe hat nichts bekommen. Und Gruppe 1 und 2, also Fischöl und Nachtkerzenöl, haben eine signifikante Reduktion der druckschmerzhaften Gelenke, eine signifikante Reduktion unserer Aktivitätsparameter und auch aller patientenassoziierten Parameter, also Schmerz etc., zeigen können. Was diese Fischöle gemacht haben, war eben exakt das, Omega-3 zu erhöhen und das Verhältnis Omega-6 und Omega-3 zu verbessern. Es gibt dazu auch in einer Studie aus dem März eine erste Meta-Analyse, also das unsere beste Evidenz, Meta-Analyse, zum Thema Fischöl bei rheumatoider Arthritis, bei Arthrosen und bei anderen entzündlichen Gelenkserkrankungen, um zu schauen, wirken die nur bei der RA oder wirken sie bei anderen Erkrankungen auch. Einschränkend muss man sagen, es gibt hier eine große Heterogenität der Studien, aber Sie sehen, die sind hier aufgelistet. Bei allen diesen Studien hat sich in Summe doch ein positiver, und zwar ein eindeutig positiver Effekt von Fischölsupplementen auf Schmerzen ausgezeigt. Das heißt, und um dieses zu erklären, das ist eine Salbschale aus 1500 vor Christus, können Sie hier im Museum bewundern. Fischöle können Arthritis-Schmerz reduzieren. Die beste Evidenz haben wir für die rheumatoide Arthritis, also für eine entzündliche Erkrankung. Bei den Arthrosen ist es so, dass jetzt entzündlicher die Arthrose ist, und wir wissen, Arthrosen können sich ja auch sekundär entzünden, desto besser ist der Effekt dieser Fischöle. Das heißt, einem rheumatoiden Arthritis-Patienten können Sie getrost Fischöl und Fischölprodukte empfehlen und am besten mit einem Verhältnis von der EPA steht für die 5-kettige gegenüber der 12-kettigen, also das Verhältnis sollte über 1,5 sein. Sie empfehlen dem Patienten was eigentlich keine Nebenwirkungen hat, außer dass er vielleicht ein bisschen aus dem Mund riecht oder nach Fisch schweißelt. Und gleichzeitig, ist auch eine Nebenwirkung, gleichzeitig reduzieren Sie bei einem RA-Patienten, wo wir auch wissen, dass das kardiovaskuläre Risiko erhöht ist, dieses Risiko. Was in dieser Meta-Analyse auch herausgekommen ist, ist, dass über 90% unserer rheumatoiden Arthritis-Patienten suchen und wünschen sich komplementärmedizinische Dinge, wie zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel. Also das ist ein großer Bedarf und den sollte man ansprechen. Wenn wir jetzt sprechen von diesem oxidativen Stress, der zu endothelialer Dysfunktion und schlussendlich zur Gewebeentzündung führt, bei allen diesen Prozessen, Asthma, Diabetes, kardiovaskuläre Erkrankungen und auch Rheuma, dann sind es Infektionen, Umweltverschmutzung und schlechte Diät, die sich hier negativ auswirken, aber es ist auch westlicher und städtischer Lebensstil und psychologischer Stress im weitesten Sinne. Also alle diese Faktoren wirken sich schlecht und kontraproduktiv auf diesen oxidativen Stress aus und das muss uns bewusst sein. Es ist nicht nur die Diät, sondern auch der Lebensstil und die Psyche. Und somit kann man für das entzündliche Rheuma mal schließen, dass sie dem Patienten getrost eine Mittelmeerdiät empfehlen, nach den wirklich ganz neuen Studien auch mit Bewusstsein auf dem Fisch- und Fischölkonsum, aber dass sie ihm eigentlich auch den mediterranen Lebensstil empfehlen sollten und dass die beste Ernährung nichts nützt, wenn der Patient einen mächtigen Stress hat. Zu den Blutfetten. Kardiovaskuläres Risiko ist bei der rheumatoiden Arthritis von Haus aus erhöht und es erhöht sich natürlich auch, wenn zum Beispiel NSAR zum Einsatz kommen. Wir wissen auch, dass beim systemischen Lupus genauso das kardiovaskuläre Risiko erhöht ist und auch das Thromboserisiko. Im Verlauf einer RA, und das haben Sie heute gesehen, wenn Patienten gut eingestellt sind, wenn sie in Remission sind, sehen wir oft, wenn die Aktivität dieser Erkrankung abnimmt, dass die Blutfette steigen. Und die Blutfetterhöhung ist auch eine Nebenwirkung von manchen unserer Therapien, von manchen Biologika. Das heißt, bei rheumatoiden Arthritis-Patienten, bei SLE-Patienten bitte die Blutfette monitieren. Wenn Sie jetzt fragen, gibt es hier eine Indikation, dem Patienten ein Statin zu geben, dann würde ich dazu sagen, eine offizielle Empfehlung fehlt noch von unseren großen rheumatologischen Fachgesellschaften. Ich würde aber nicht ausschließen, dass die nicht noch kommt. Das heißt, hier die Empfehlung, fünfmal täglich, nicht fünfmal täglich ins Kunsthistorische Museum gehen, aber fünfmal täglich Obst und Gemüse. Kaffee, fragen viele Patienten, bei entzündlichem Rheuma sagen wir mäßiger Konsum, das sind 2 Tassen pro Tag. Bei den Tomaten sind es 2 Stoffe, die den Patienten oder die sich auswirken können, das Lycopin und das Solanin, das muss der Patient ausprobieren, das ist sehr unterschiedlich. Und 2010 hat es dann eine Studie in England gegeben, wo rheumatoide Arthritis-Patienten randomisiert wurden in eine Gruppe, die Alkohol in Maßen gekriegt hat. Das heißt also über 10 Tage pro Monat Alkohol konsumiert hat und man hat gesehen, die haben eine deutliche Abnahme der druckschmerzhaften und geschwollenen Gelenke und auch der Akutphase gehabt. Und ein weiteres Fazit der Studie war, dass Abstinente ein 4-fach erhöhtes Risiko haben, an einer rheumatoiden Arthritis zu erkranken. Es ist in Österreich immer schwierig, den Leuten zum Alkoholkonsum zu raten. Ich glaube, das können Sie sich sparen, aber Sie können Ihnen zum Beispiel eine Führung und Weinverkostung hier im Kunsthistorischen Museum empfehlen. Dann ist das Ganze sehr schön eingerahmt. Was heute auch schon angesprochen worden ist, sowohl von der Dozent Nell als auch von Primarius Köller, Nikotin ist ein Risikofaktor für die Entwicklung einer rheumatoiden Arthritis. Und unsere Europäische Rheumagesellschaft hat ein wirklich starkes Statement dazu veröffentlicht. Rauchen ist von allen Umweltfaktoren der Hauptrisikofaktor für eine rheumatoide Arthritis, vor allem bei Anti-CCP-positiven Patienten. Das sollten Sie Ihrem Patienten bitte mitgeben. Plus bei Rauchern wirken alle unsere neuen Therapien, unsere Biologika, nicht so gut. Und dann gab es noch eine Studie aus 2014, dass Softdrinks möglicherweise bei Frauen das Risiko für eine seropositive rheumatoide Arthritis erhöhen. Für eine Gicht erhöhen sie es jedenfalls, das ist gesichert. Ich möchte nur auf ein Spurenelement eingehen, auf das Wichtigste, das ist das Zink. Wir haben im Körper keinen Speicher für Zink, das heißt, das muss man regelmäßig zuführen. Das ist ein ganz ein wichtiges Spurenelement, stabilisiert Zellmembranen, hat vielfältige Aufgaben im Immunsystem, ist an über 300 Enzymen beteiligt. Man kann sagen, weltweit gibt es ca. 25% Zinkdefizienz und das vor allem bei Malnutrition und in Entwicklungsländern. Unser Immunsystem ist ein hyperproliferatives, das heißt, deswegen sind wir auch sehr anfällig für eine Defizienz. Folgen eines Zinkmangels sind logischerweise Infektionen, Wachstumsretardierung, Karzinome, Asthma und zum Beispiel auch die Demenz. Bei der rheumatoiden Arthritis finden wir generell erniedrigte Zinkspiegel, und erhöhte, was zu erhöhten TNF-Alpha-Spiegeln führt, und somit kann man auch schließen, eine Zinkdefizienz befördert chronische Entzündungen. Das ist ein komplizierter Cartoon, ich möchte gar nicht, dass Sie sich den genauer anschauen. Hier oben ist die angeborene Immunität, hier unten die erworbene und in der Mitte steht sozusagen eine Infektion. Das ist ein normales Immunsystem und das ist ein zinkdefizientes Immunsystem. Und wenn Sie nur schauen, die ganzen roten Abteilungen sind hier, was passiert, wenn Zink ausfällt. Und Sie sehen, das fehlt an ganz vielen Stellen. Das ist also wirklich nicht gut, wenn Sie einen Zinkmangel haben. Frauen brauchen 7 Milligramm pro Tag, Männer 10. Käse, Erdnüsse, Haferflocken. Und für Menschen, die gerne Austern essen, Herr Präsident, da haben Sie dann einen echten Boost mit 86 bis Milligramm. Kommen wir zu den Probiotika, auch eine Sache, die die Patienten öfter ansprechen. Das ist eine Studie, wo man klinische und metabolische Antwort auf Probiotika getestet hat. 60 RA-Patienten haben über 8 Wochen doppelblind randomisiert entweder Probiotika bekommen, also die gängigen Acidophilus casei, und die Kontrollgruppe hat Zellulose bekommen. Und man hat einerseits gesehen, dass das, was uns Rheumatologen interessiert, sprich die Akutphase ist runtergegangen, der DAS28 ist runtergegangen, aber es hat sich auch metabolisch was getan. Und zwar schon in diesen 8 Wochen. Es ist der Insulinspiegel runtergegangen, signifikant, und auch das HOMA-B, ein Marker für Insulinresistenz. Also die haben sowohl auf die Akutphase und die Klinik als auch auf die Metabolik gewirkt. Das bringt uns zum Mikrobiom, was heute auch schon von der Frau Dozent Nell angesprochen worden ist. Das ist eine ganz spannende Sache und wird Sie auch in vielen Fortbildungen, werden Sie schon gehört haben und wird Sie auch weiter begleiten. Das ist auch ein extremes Forschungsgebiet. Das Mikrobiom ist leicht beeinflussbar. Bestes Beispiel Antibiotika, was das im Darm auslöst. Ist beeinflussbar durch Änderungen der Diät. Wir sehen, dass es sich durch Kalorienrestriktion verändert und auch durch verschiedene Diäten. Wir wissen, dass das Mikrobiom durch Diäten positiv beeinflussbar ist, aber die Effekte sind vorübergehend. Zur Begrifflichkeit, wir sprechen von Probiotika, wenn das lebende Organismen sind in Lebensmitteln mit potenziellem Gesundheitswert, also zum Beispiel Joghurts mit, probiotische Joghurts, und Präbiotika, da ist der größte Player in unseren Breiten das Inulin, das Ihnen in vielen Leitprodukten begegnen wird, und Galacto-Oligosaccharide. Die wirken bifidogen und einige haben auch eine antibiotisch induzierende Wirkung. Und beide Substanzen wirken über das Mikrobiom positiv auf Gebrechlichkeit, Sarkopenie, Osteoporose, Gicht und auch auf Arthrose und rheumatoide Arthritis. Also was das jetzt heute heißt, ist schwer zu beantworten, aber wir wissen, dass das ein großes Forschungsgebiet ist, dass das auch beackert wird und dass das in Zukunft sicherlich ein Thema werden wird, auch was therapeutische Entscheidungen anlangt. Ein Wort zur Psoriasis und zur Psoriasis Arthritis. Das ist übrigens eine Maske des Echnaton. Was Sie dem Psoriasis vulgaris und Psoriasis Arthritis Patienten mitgeben können, ist, dass er durch seine Gewichtsregulation wesentlich auf seine Erkrankung einwirken kann. Bei einem BMI über 30 haben wir ein deutlich erhöhtes Risiko für eine Psoriasis vulgaris und für eine verstärkte Psoriasis vulgaris und auch ein erhöhtes Risiko für eine Psoriasis Arthritis. Und ab einem höheren BMI sprechen auch die Therapien nicht so gut an. Ja, wir wissen auch, dass Psoriasis Arthritis-Patienten, die sind, wo wir besonders gewichtsadaptiert unsere Therapien schneidern müssen. Das Ganze hängt mit genetischen Faktoren zusammen. Und es gibt von den Fachgesellschaften eine Evidenz 1b-Empfehlung und das ist, wie Sie wissen, eine sehr hohe Empfehlung, dass Patienten mit Psoriasis vulgaris abnehmen sollten, weil sie dadurch ihre Hautsituation und ihre Gelenksituation wirklich, wirklich signifikant verbessern können. Falls das diätetisch nicht machbar ist, muss man bei diesen Patienten oder kann man bei diesen Patienten auch die bariatrische Chirurgie andenken. Wenn wir jetzt schon bei bariatrischer Chirurgie sind, dann ist auch schon das nächste Thema da, das sind die Arthrosen. Da habe ich mir jetzt eine Dame ausgeborgt aus dem Naturhistorischen Museum. Hauptzielgruppe für die Arthrosen sind adipöse Patienten. Das ist ein wachsendes Problem. Und wenn Sie sich die ICD-Kodierungen anschauen, dann sind es bei über 70-Jährigen an erster Stelle Arthrosen und kardiovaskuläre Erkrankungen. Diabetes, und das ist ein Zitat aus einer Arbeit, ist ein Risikofaktor für Gonarthrose. Das muss uns bewusst sein. Das ist also die Hauptsache, wo wir eigentlich ansetzen sollten. Ich gehe jetzt nicht ein auf die ganz vielen verschiedenen antioxidativen Wirkstoffe, die bei Arthrosen gegeben werden, auch weil hier da gibt es ganz viel, aber die Evidenz ist endenwollend, um es positiv zu formulieren. Das heißt, positive Effekte, so wie bei der Psoriasis, auch bei den Arthrosen durch Gewichtsverlust. Und der kann durch Diät, in erster Linie durch Diät erzielt werden. Wenn Training dabei ist, ist es gut, es muss aber nicht. Ja, also die Diät ist in erster Linie das, was hier einen positiven Effekt in den Studien gezeigt hat. Führt zu einer Abnahme der Zytokine und der Makrophagenanzahl. Dasselbe lässt sich durch die bariatrische Chirurgie erreichen. Ohne Effekt ist hier die Liposuktion geblieben. Aber wenn Sie Ihren Arthrosepatienten sagen, dass es sich wirklich lohnt, den Popo kleiner werden zu lassen, dann haben Sie schon eine wesentliche Botschaft abgeliefert. Ein Tier zu Nahrungsergänzungsmitteln und traditionell chinesischer Medizin etc. Ich glaube, das ist eine große Gruppe, was die Patienten Ihnen da präsentieren, an Zeitungsausschnitten oder was Ihnen die Schwägerin aus dem Internet gezeigt hat. Ich habe Ihnen drei Substanzen aufgeschrieben, für die es Studien gibt. Ich lasse Ihnen die auch gerne zukommen, wenn Sie mir ein E-Mail schreiben. Das ist der Hopfen. Das wird dem Österreicher auch nicht schwer zu vermitteln sein. Das ist die Katzenkralle und die Dreiflügelfrucht, wo man also wirklich Studienergebnisse hat. Fibromyalgie-Patienten, auch denen können Sie punkto Ernährung etwas sagen. Wir wissen alle, das ist ein schwieriges Patientengut, wo wir sowohl allgemeinmedizinisch als auch dann an der Fachabteilung nicht immer dorthin kommen, wo wir wollen. Umso mehr ist es mein wirkliches Credo, dass man diese Leute ins Boot holen sollte und sie auch etwas aktiv mittun lassen sollte. Und da wäre Ernährung ein Punkt. Auch für diese Patienten ganz wichtig, Gewichtskontrolle. Man hat in Studien zeigen können, dass gerade bei der Fibromyalgie das Übergewicht Schmerz verschlechtert, diese Fatigue, diese Müdigkeit, diese allgemeine Erschlagenheit verbessert. Und sich auch positiv, dass sich Gewichtskontrolle positiv auf Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen auswirkt. Fibromyalgie-Patienten sollte man vielleicht wirklich sagen, dass sie manche Nahrungsmittel meiden sollten. Und das sind sogenannte Exzitotoxine, vor allem das Glutamat. Also eine FMS-Patientin sollte vielleicht nicht alle drei Tage ins China-Restaurant gehen. Aspartam und Cystein ebenfalls nicht so häufig zu sich nehmen. Cystein ist in vielen Backprodukten zugesetzt. Also das wird Ihnen, wenn Sie Fertigprodukte kaufen, sehr viel unterkommen. Bei Fibromyalgie findet man oft auch eine Glutensensitivität, keine Zöliakie, aber eine Sensitivität. Eventuell kann eine Besserung auch erzielt werden, wenn die Leute sich glutenfrei ernähren. Der Vegetarismus ist eine Kostform, die Antioxidantien erhöht, insofern auch eine Möglichkeit wäre. Und bitte denken Sie auch, dass diese Patienten häufig zu Hause sitzen, nicht in die Sonne gehen. Fibromyalgie-Patientinnen haben ganz häufig einen Vitamin-D-Mangel und hier sollte man natürlich supplementieren. Kommen wir mal zu den Knochen. Bei Osteopenie und Osteoporose Vitamin D 800, heutzutage sagen wir eher 1000 Einheiten. Das Vitamin D, dazu brauche ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen, das ist gut in unser aller Feder, hat sehr viele positive Effekte im ganzen Körper. Wirkt sogar mortalitätssenkend aufgrund von Sturzreduktionen etc. Breitester Einsatz, Schlagwort Sommerpause, wenn Sie das Gefühl haben, der Patient geht ausreichend hinaus, dann mache ich es so, dass ich sage, Juli und August, pausieren Sie bitte Ihre Tropfen. Monitieren Sie diesen Spiegel, wenn Sie mich fragen, wie oft. Ich handhabe es so, dass ich ihn nach dem Frühjahr jedenfalls messe, nach dem Sommer eigentlich nicht, aber im Winter bzw. nach dem Frühjahr. Und bitte keine Vitamin-D-Gabe bei erhöhtem Kalzium. Da schauen Sie bitte zuerst, woher kommt dieses erhöhte Vitamin-Kalzium, um diesen Spiegel nicht noch weiter zu steigern. Wichtig vielleicht auch, wenn der Patient ein Bisphosphonat hat oder ein Parathormon kriegt oder auch ein Denosumab, glauben Sie oft, Kalzium und Vitamin-D können Sie dann streichen. Das ist genau das Gegenteil ist der Fall. Gerade wenn Sie eine Bisphosphonattherapie oder eine weiterführende osteoanabole Therapie haben, gehört ausreichend Kalzium und Vitamin D supplementiert. Kalzium am besten verfügbar in Milch und Milchprodukten, unabhängig vom Fettgehalt, also auch in Diätprodukten. Gemüsekalzium geht auch, hat aber eine geringere Bioverfügbarkeit. Das ist dann bei den Veganern oft ein Problem. Keine Kalziumeinnahme mit Fruchtsäften, weil das ausfällt. Fragen Sie bitte auch nach, wir schreiben alle auf, die verschiedensten Kalziumpräparate, die machen relativ häufig Bauchbeschwerden, Blähungen, Völlegefühl. Bitte fragen Sie nach und oft sagen die Patienten dann, ja genau, das tut mir gar nicht gut. Ja. Dann wäre eine Möglichkeit, zum Beispiel auf kalziumreiche Ernährung zu wechseln oder Mineralwässer. Da zeige ich Ihnen jetzt noch, was da in Frage kommt. Das ist vielleicht bei Patienten, die viele Tabletten haben, eine gute Variante und sie steigern auch die Flüssigkeitszufuhr. Für Kalzium gibt es diverse Tabellen. Sie sehen hier den absoluten Spitzenreiter. Das ist ein guter Parmesan mit 1178 Milligramm auf 100 Gramm. Und hier zum Beispiel die Mineralwässer, wo in unseren Breiten das Preblauer und das Juvina oder das Longlife sehr hohe Kalziumspiegel haben. Wenn Sie natürlich einen Patienten haben, der betucht ist und ein bisschen reisen möchte, dann schicken Sie ihn ins obere Engadin. Da ist es nicht nur wunderschön, da hat schon der Thomas Mann gekurt, sondern dort gibt es auch zwei Quellen und die Sfondratz-Quelle hat sage und schreibe 844 Milligramm Kalzium pro Liter. Also da kann er seine Defizite sehr gut und effizient auffüllen. Ein Wort zur Entwicklung der Knochendichte. Da habe ich Ihnen die Vanitas-Gruppe aus der Kunstkammer eingefügt. Wir erreichen unsere höchste Knochendichte im Alter von 20, 25 Jahren. Danach empfehlen wir erwachsenen Menschen eine Zufuhr von 1000 Milligramm, Schwangeren ein bisschen mehr. Jungen Menschen im Wachstum empfehlen wir 1100 bis 1200. Und was mir wichtig ist, ist, was Sie hier in diesem Zeitraum versäumen, was Sie hier nicht aufbauen, junge Menschen und vor allem auch junge Frauen und Mädchen, das können Sie nicht mehr aufholen. Ja? Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch in diesem Bereich, in der Schulmedizin, in der Betreuung von Jugendlichen schaut, dass die ausreichend Kalzium und zu sich nehmen und gescheite Sachen essen. Zum Schluss noch Hyperuricämie und Gicht. Durch Diät ist eine Senkung des Harnsäurespiegels um 1 bis maximal 2 Milligramm pro Deziliter möglich. Grob gesprochen können Sie dem Patienten sagen, Gewichtszunahme erhöht den Harnsäurespiegel, Gewichtsabnahme senkt den Harnsäurespiegel, aber Vorsicht mit Crash-Diäten, nicht schnell abnehmen, denn durch anfallende Stoffwechselprodukte haben Sie ein erhöhtes Risiko für einen Anfall. Vorsicht mit Alkohol, das ist schon angesprochen worden, Bier hat hier den höchsten harnsäuresteigernden Effekt, gefolgt von Spirituosen und am harnsäuregünstigsten wäre noch der Wein. Wir haben eine Koinzidenz mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko. Auch in dieser Hinsicht ist die Ernährung für den Gichtpatienten und das Erreichen von Normalgewicht ganz wichtig. Gicht ist eine Exzesserkrankung und dem Patienten bitte auch mitgeben, das Maß ist das Ziel. Das ist die Heilung des Gichtbrüchigen durch den Herrn Jesus. Um diesem Thema der Ernährung bei Gicht auch eine Grundlage zu geben, haben wir 2015 von der ÖGR dann im Arbeitskreis Gichtempfehlungen erarbeitet. Es sind Blöcke draußen aufgelegen, ich fürchte, die sind schon leer. Wenn Sie daran interessiert sind, es ist über unsere Homepage ausdruckbar, die Blöcke sind auch kostenfrei bestellbar. Das ist eine ganz gute Unterlage, um dem Patienten das zu erklären, was Sie ihm vermitteln wollen. Mittlerweile gibt es auch eine Übersetzung ins Englische und ins Bulgarische und Türkische und Chinesische ist in Arbeit. Es gibt hier vier rote Empfehlungen für was sollen Sie weniger zu sich nehmen. Das Ganze ist mir auch wichtig, dass ganz oben steht, dass der Arzt oder die Ärztin das mit Ihnen besprechen wird und auch abstimmen wird auf Ihre sonstigen gesundheitlichen Probleme oder Medikamente. Es wird hier eingegangen auf das purinreiche rote Fleisch, auf Meeresfrüchte, Alkohol und auf die schon erwähnten Softdrinks, Fructose, die auch die Harnsäure steigern kann. Grün sind dann die Empfehlungen, was der Patient forcieren soll, fettarme Milch, Milchprodukte, weil die Harnsäure senken können, Vitamin C und auch hier regelmäßiger Genuss von Kaffee. Und dann gibt es noch zwei allgemeine Empfehlungen bezüglich der Gewichtskontrolle und Zufuhr von Flüssigkeit. Das Ganze ist versehen mit der entsprechenden Evidenz und ist auf zwei Seiten, das ist ein Abrissblock. Auf der einen Seite haben Sie die schriftlichen Empfehlungen, auf der anderen Seite diesen Kreis, wo Sie auch nonverbal für Patienten, die unserer Sprache nicht so gut mächtig sind, das darstellen können. Ich möchte, dass Sie mitnehmen fürs entzündliche Rheuma Mittelmeer Diät, aber auch mediterraner Lebensstil. Sie als betreuende Hausärzte und niedergelassene Ärzte kennen die Patienten gut. Sie wissen auch, wann die einen Stress haben und dass sie dann sagen, passen Sie auf, ich glaube, jetzt sollten Sie mal einen Gang zurückschalten. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Fisch- und Fischölprodukte sind günstig. Das kann man den Patienten wirklich auch nach der ganz rezenten Studienlage wirklich fundiert empfehlen. Wenn Sie an Spurenelemente denken bei der rheumatoiden Arthritis, dann denken Sie ans Zink. Eventuell Prä- und Probiotika, sicherlich auch keine schlechte Idee. Hauptbotschaft zur Psoriasis-Arthritis, Gewichtsreduktion, verbessert Haut- und Gelenksfunktion. Auch bei den Arthrosen bitte aufs Gewicht achten. Gewichtsverlust und Training wirken sich günstig aus. Bei den Knochen Vitamin D und Calcium. Und bitte denken Sie auch an die jungen Patienten, dass wir da bis zum 25. Lebensjahr wirklich gescheit aufbauen. Auch aus allgemein internistischer Sicht sollte Gicht- und Hyperurikämie sich ernährungsmäßig interessieren und modifizieren, Normalgewicht anstreben und halten. Information und Beschäftigung mit Ernährung ist prinzipiell sinnvoll. Wenn der Patient übergewichtig ist, sollte er das langsam abbauen. Ich sage meinen immer 1 bis 2 Kilo pro Monat Normalgewicht halten. Egal, welche Ernährungsregeln Sie sich hernehmen, und ich habe mich auch mit traditionell chinesischer Medizin und der dortigen Ernährung beschäftigt, die sagen alle dasselbe, so wie auch die Hildegard von Bingen oder der Bauernkalender. Essen Sie regional, essen Sie saisonal und kochen Sie selber. Ja? Da sparen Sie sich ganz, ganz viele E-Stoffe etc. und das ist wesentlich gesünder. Nahrungsergänzungsmittel sind bei sinnvoller Ernährung nicht notwendig. Und wenn, dann zusätzlich zu, aber nicht statt einer medizinischen Therapie. Pflanzliche Therapien, egal womit die Patienten kommen, die haben sicher eine Wirkung. Ja? Aber es gibt dazu, wie ich Ihnen erzählt habe, keine oder wenig gute Studien. Es gibt auch wenig Wissen über Wechselwirkungen mit unseren Medikamenten, die wir einsetzen. Die Kosten sind ein Faktor. Manche Patienten tragen da ganz schön viel Geld in die Apotheke. Und über die Sicherheit und Qualität bei Internetbestellungen weiß ich nicht Bescheid. Essen ist ein Grundbedürfnis und vielfältig beeinflusst durch Erziehung, Kultur etc. Wir Ärzte sind aber nicht nur medizinische, wir sind auch Lebensratgeber. Und wenn wir die Patienten nicht beraten, dann werden sie sich die Informationen im Internet über andere Medien oder Laien holen und da ist die Qualität definitiv fragwürdig. Dem werden wir alle nicht entgehen, aber mit einer guten Ernährung werden wir eben besser und fitter und glücklicher in die Augen schauen. Danke, dass Sie mir zugehört haben.